Sie hören einen Podcast von Schweizer Radio DRS. Weitere Informationen zu unserem Podcast-Angebot finden Sie auf unserer Webseite www.drs.ch.
Wirtschaftszahlen und Signale. Privatkonsum und Export steigen das Bruttoinland im Produkt im dritten Quartal um 0,8%. Gleichzeitig wird die Teuerung spürbarer. Generalstreik im öffentlichen Verkehr. In Italien stehen die Züge still, die Flugzeuge am Boden, die Schiffe in den Häfen. Ende einer Epoche zum Ersten. Deutschland steigt definitiv aus dem Steinkohlebergbau aus. Und Ende einer Epoche zum Zweiten. Die Migros ist zum allerletzten Mal mit Verkaufswagen unterwegs. Wer wirklich recht hat in der Affäre Rorschacher, bleibt unentschieden. Und Lucrezia Meyer-Schatz, die Untersuchung geführt hat, verlässt die GPK. Sie kommt heute zum Tagesgespräch. Am Mikrofon Daniel Schmidt und Simon Leu.
Die Schweizer Wirtschaft ist in Form. Im dritten Quartal stieg das Bruttoinlandprodukt um 0,8%. Im Vergleich zum Vorjahr beträgt das Wirtschaftswachstum 2,9%. Grund sind vor allem der steigende private Konsum und die Ausfuhren. Gleichzeitig hat aber auch die Teuerung deutlich angezogen. Barbara Wittmer.
Die Schweizer Wirtschaft floriert. Seit über 4 Jahren herrscht in der Schweiz Hochkonjunktur. Und im dritten Quartal hat die Schweizer Wirtschaft wachstumsmäßig erneut deutlich zugelegt. Schwächezeichen wegen der Probleme auf dem US-Hypothekenmarkt sind noch keine auszumachen. Im Gegenteil, die Konjunkturdaten, die das Staatssekretariat für Wirtschaft heute veröffentlicht hat, liegen sogar über den Erwartungen. Überdurchschnittlich stark wächst nach wie vor der private Konsum. Das Portemonnaie sitzt locker. Herr und Frau Schweizer geben mehr Geld aus für Gesundheit, Wohnen, Verkehr und auch fürs Auswärtsessen. Eine weitere wichtige Konjunkturstütze sind die Exporte. Die Schweizer Exportwirtschaft profitiert von der guten Weltkonjunktur und freut sich über volle Auftragsbücher. Allerdings gibt es auch einen Wermutstropfen. Die Teuerung zieht an, vor allem wegen den Benzin- und Heizölpreisen, die in die Höhe geschnellt sind. Im November stieg die Jahresteuerung auf 1,8%. Sie erreichte damit den höchsten Stand seit 6 Jahren.
Der führende Schweizer Baukonzern Implenia weitet seine Aktivitäten nach Russland aus. Implenia hat zusammen mit einer russischen Immobiliengesellschaft eine Firma gegründet, teilte der Konzern mit. Die neue Gesellschaft werde von beiden Partnern zu gleichen Teilen gehalten und werde Häuser bauen, renovieren und verwalten. Das russische Unternehmen bringe Projekte im Wert von mehreren Milliarden Dollar mit, heißt es weiter. Die Börse reagiert positiv auf die Veränderung an der Konzernspitze von Valora. Der Kurs des Berner Konsumgüterkonzerns legt am Morgen zeitweise um 4% zu. Der Rücktritt von Fritz Ammann als Verwaltungsratspräsident eröffne wieder Chancen für eine Neuausrichtung von Valora, hieß es bei Marktteilnehmern. Mit dem Rücktritt von Ammann haben sich die unzufriedenen Aktionäre um den Investor Adriano Agosti durchgesetzt. Sie wollen nächstens eine außerordentliche Generalversammlung einberufen. Interimistisch übernimmt Beatrice Chanz die Leitung des Valora-Verwaltungsrats. Die jüngsten Diskussionen um die Sterbehilfeorganisationen Dignitas und Exit beeinflussen den Bundesrat nicht. Er sieht weiterhin keinen Handlungsbedarf auf Bundesebene und lehnt die Aufsicht über Sterbehilfe und Sterbetourismus ab. Dies schreibt der Bundesrat in seiner abschlägigen Antwort auf einen entsprechenden Vorstoß aus dem Parlament. Die Motionärin argumentierte, wegen der liberalen Regelung der Suizidhilfe in der Schweiz sei die Sterbehilfe zu einem unwürdigen Geschäft ausgeartet. 87% der Schweizer Bevölkerung freuen sich auf die Fußball-Europameisterschaft im nächsten Jahr. Mit einem wirtschaftlichen Erfolg rechnen 68%. Dies zeigt eine Umfrage des Bundes bei über 1000 Haushalten. Skeptischer beurteilt die Bevölkerung offenbar das Kosten-Nutzen-Verhältnis und auch die Umweltfreundlichkeit der Euro 08 stellt eine Mehrheit in Frage. Im Vergleich zur ersten Umfrage Ende 2005 sei die Bekanntheit der Euro 08 markant von 65% auf 90% gestiegen, teilte das VBS weiter mit. Im Ausland wohnende Fußballer, die an der Euro 08 Prämien verdienen, müssen dafür in der Schweiz Quellensteuer bezahlen. Das haben die UEFA und verschiedene Behörden entschieden, wie der Europäische Fußballverband soeben mitteilt. Der russische Präsident Putin hat auf Mitte Dezember den Abrüstungsvertrag mit Europa eingefroren. Damit werde sich Russland nicht mehr an die vereinbarten Obergrenzen für Truppen, Panzer und Waffen halten, teilte das russische Verteidigungsministerium mit. Putin hatte die Kündigung des sogenannten KSE-Vertrags bereits im April angekündigt, beim Streit um die Stationierung einer US-Raketenabwehr in Polen und Tschechien. Der KSE-Vertrag gilt als wichtiger Eckpfeiler der europäischen Sicherheitsarchitektur. Ein Streik legt heute in Italien den Flugbahn- und Schiffverkehr lahm. Die Fluggesellschaft Alitalia hat 200 nationale und internationale Verbindungen gestrichen. Die Arbeiter wollen dort 4 Stunden streiken. Beim Bahnunternehmen Trenitalia blieben hunderte Züge stehen. Dort soll der Streik sogar 8 Stunden dauern. Betroffen sind laut den Gewerkschaften auch die internationalen Verbindungen. Die SBB stellt Ersatzbusse zur Verfügung. Mit dem Streik protestieren die Angestellten gegen Sparmaßnahmen im öffentlichen Verkehr. Deutschland steigt definitiv aus dem Steinkohlebergbau aus. Dies hat der deutsche Bundesrat, die Länderkammer, entschieden. Damit geht eine jahrhundertelange Tradition zu Ende. Der Ausstieg, der 30.000 Bergleute betrifft, wird rund 30 Milliarden Euro kosten. Den größten Teil der Unterstützung für die Kumpel bezahlt die öffentliche Hand. In den letzten 50 Jahren ist der Kohlebergbau in Deutschland mit über 150 Milliarden Euro subventioniert worden. 9 Monate vor den Olympischen Spielen in Peking wirft eine chinesische Menschenrechtsgruppe IOC-Präsident Rogge im Internet vor, er setze sich ungenügend für die Pressefreiheit in China ein. Die chinesische Regierung habe ausländischen Journalisten für die Zeit vor und während der Sommerspiele mehr Bewegungsfreiheit versprochen. Dennoch würden Reporter weiterhin festgenommen und zusammengeschlagen, wenn sie über sensible Themen wie Korruption recherchierten.
Die Schweizer Wirtschaft wächst weiter, die Konsumlust scheint ungebrochen, fragt sich aber, wie lustfeindlich die ebenfalls gestiegene Teuerung wirken mag. Und die anhaltend gute Wirtschaftslage produziert auch Verlierer, in Anführungszeichen. Die RAFs, die Arbeitsvermittlungszentren, bauen Arbeitsplätze ab. Und weitere Stichworte. Italien im Generalstreik des öffentlichen Verkehrs werden unterschiedlichste Unzufriedenheiten manifest. Russland, Präsident Putin, setzt wie angedroht den Abrüstungsvertrag aus. Geschichte. Im Wallis sind die allerletzten Migros-Verkaufswagen ein letztes Mal auf Tour. Und November, Worte des Monats zu Turbulenzen, Krisen und Schlappen. Mit der bundesrätlichen Stellungnahme und dem juristischen Bericht von Georg Müller scheint die Affäre Roschacher zu einem Ende zu kommen. Einen Schlussstrich zieht Lucrezia Meyer-Schatz. Sie verlässt die GPK. Die St. Galler Nationalrätin ist um 13 Uhr Gast von Emil Lehmann.
Die Börsendaten von Reuters. Der Swiss Market Index steht bei 8.801 Punkten plus 0,8%. Der Euro wird zu einem Franken 65,39 gehandelt, der Dollar zu einem Franken 11,97. Zum Wetter. Am Jura in der Nordschweiz und an den zentralen und östlichen Voralpen dichte Wolken und nur kurze sonnige Abschnitte, sonst zeitweise sonnig. Im Süden meist sonnig. Die Höchstwerte liegen im Norden bei 7 Grad, im Süden bei 12 Grad. Am Samstagvormittag gibt es im Osten noch einige sonnige Abschnitte, sonst kommt vom Jura her Regen auf. Am Sonntag ist es wechselnd bewölkt und zunehmend windig, gegen Abend fällt wieder Regen. Im Süden scheint am Wochenende oft die Sonne, am Sonntagnachmittag ziehen dichtere Wolken auf. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 10 Grad. Verkehrsinfo DRS von 12.39 Uhr. In der Region Zürich auf der A1 statt auswärts Stau wegen eines Pannenfahrzeugs zwischen Zürich-Unterstrass und Aubruck. Und in der Westschweiz ist der Wüdesalbtunnel in Richtung Neuenburg wieder offen.
Die Schweizer Wirtschaft läuft also weiterhin rund. Das Bruttoinlandprodukt ist im letzten Quartal um 0,8% gewachsen. Die Fachleute beim SECO, dem Staatssekretariat für Wirtschaft, vermelden überraschend gute Zahlen. Frage an Wirtschaftsredaktorin Barbara Wittmer. Ist denn kein Ende des Booms in Sicht?
Wichtig ist natürlich zu wissen, dass sich die Zahlen für das dritte Quartal auf die Vergangenheit beziehen, auf das Quartal, das Ende September zu Ende ging. Und da hat man tatsächlich noch keine Probleme gesehen wegen der Finanzkrise in den USA. Die Wirtschaft läuft also tatsächlich noch sehr rund und die Prognostiker haben die Wachstumsraten auch eher noch mal gegen oben korrigiert. Allerdings, man muss auch sagen, die Risiken, die haben natürlich zugenommen. Die Finanzkrise in den USA kann und wird das Wirtschaftswachstum auch in der Schweiz etwas belasten im Schlussquartal. Und dann gibt's auch noch das Risiko der hohen Erdölpreise.
Überdurchschnittlich stark wächst offenbar der private Konsum. Weshalb das?
Genau, das ist immer noch so. Das ist zum einen, weil viele neue Stellen geschaffen wurden jetzt mit dem Konjunkturboom. Die Leute haben also tatsächlich mehr Geld und sie geben das dann auch locker wieder aus. Dann ist es auch die Erwartung, dass eben die Wirtschaft weiterhin rund läuft. Das gibt ein gutes Konsumklima. Man gönnt sich wieder etwas und man hofft natürlich vielleicht auch auf eine gute Lohnrunde, dass man dann im nächsten Jahr vielleicht auch etwas mehr Geld noch zur Verfügung hat.
Nun steigt aber auch die Teuerung spürbar. Könnte dies die schöne Konsumlust wieder dämpfen und die Konjunktur abwürgen?
Ja, die Teuerung ist wirklich überraschend stark, jetzt auf 1,8% gestiegen. Und das ist die Kehrseite des langen Konjunkturbooms. Zum einen sind es Sondereffekte wegen den Öl- und Benzinpreisen, die stark angestiegen sind. Zum anderen gibt es aber eben auch bei den Nahrungsmitteln, bei den Rohstoffen, bei den Mieten deutliche Zeichen von steigenden Preisen. Und das dürfte schon etwas die Konsumlust dämpfen. Und es wird vor allem bedeuten, dass die Schweizerische Nationalbank sehr genau hinschauen wird und falls die Preise über 2% zu steigen drohen, wird sie dann auch nicht zögern, die Zinsen weiter anzuziehen und das dürfte dann schon auch die Konjunktur etwas abkühlen.
Barbara Wittmer, die Wirtschaft in der Schweiz läuft also weiterhin wie geschmiert, das bedeutet tendenziell auch weniger Arbeitslosigkeit. Ende Oktober waren noch 100.000 Arbeitslose gemeldet, 20.000 weniger als vor Jahresfrist. Eine gute Meldung also, aber nicht für alle. Denn weniger Arbeitslosigkeit heißt auch weniger Arbeit für die Angestellten in den regionalen Arbeitsvermittlungszentren, den RAFs. Müssen nun die Arbeitsvermittler selber stempeln gehen? Monika Zumbrunn hat nachgefragt.
Die gute Konjunktur bringt die RAF-Beraterprofis in eine verzwickte Situation. Florian Imstep, Ressortleiter RAF beim Staatssekretariat für Wirtschaft, der Aufsichtsstelle beim Bund.
Weil wir vom RAF-Personalberater erwarten, dass er eine gute Wirkung hat. Das heißt also, gemeldete Stellensuchende so rasch es geht, so dauerhaft es geht, wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Wenn er das erfolgreich tut, macht er sich eigentlich letztlich überflüssig.
Entlassungen können nicht vermieden werden. Die RAFs suchen aber nach anderen Lösungen, um ihre gut ausgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zu behalten. So zum Beispiel im Kanton Thurgau. Dort werden überzählige RAF-Personalberater in die Privatwirtschaft ausgeliehen. Edgar Sidam-Grotzki vom zuständigen kantonalen Wirtschaftsamt erklärt ein Beispiel aus dem Schreinergewerbe.
Da wurde durch eine sehr große Holzbaufirma ein neues Produkt lanciert und dieses Produkt wird nun durch einen unserer Mitarbeiter promotet und verkauft in der ganzen Deutschschweiz.
Der ehemalige Schreiner ist einer von mehreren RAF-Mitarbeitern, die für 3 bis 6 Monate ausgeliehen werden. Die Branche ist frei wählbar, eine allfällige Lohndifferenz übernimmt der Kanton. Das RAF-Personal muss flexibel sein, aber
keiner Weise die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für einen solchen Einsatz. Und ich bin sicher, dass die, die zurückkommen aus der Wirtschaft, dass die begeistert sind von ihrem Know-how-Gewinn und dann die anderen das auch machen wollen.
Im Kanton Zürich ist kürzlich ein ähnliches Projekt angelaufen. Im Kanton Bern hingegen gilt ein anderes Arbeitsrecht. Hier müssen RAF-Mitarbeiter mit einer Entlassung rechnen, wenn die Arbeitslosenzahlen sinken. Im laufenden Jahr mussten bereits mehrere Dutzend RAF-Berater gehen, ebenso im Kanton Aargau. Dort fordert man die RAF-Angestellten gar auf, sich aktiv für andere Stellen zu bewerben. Raphael Weiss vom Aargauer Amt für Wirtschaft.
Die Personalberaterinnen und Personalberater müssen den ganzen Tag Stellensuchende beraten und sie auf ihre Arbeitsmarktfähigkeit hinweisen. Da ist es nichts anderes als richtig, dass man selber auch von Zeit zu Zeit kontrolliert, welchen Wert man auf dem Arbeitsmarkt noch hat.
Diese Arbeitsmarktfähigkeit gilt also nicht nur für die Arbeitslosen, denn sobald deren Zahl sinkt, steigt der Druck auf die RAF-Berater.
Wer heute in Italien zu spät zur Arbeit erschien oder gar nicht auftauchte, hatte eine Entschuldigung. Der Generalstreik im öffentlichen Verkehr legte am Morgen das Land lahm, und so bleibt's bis heute Abend. Busse, Metros, Bahnen, Flugzeuge, auch Fähren verkehren nicht oder nur zu ganz limitierten Zeiten. Gestreikt wird auch bei der Pannenhilfe auf der Autobahn, die Lieferung von Gütern und Waren ist suspendiert, nicht einmal der Leichentransport wird von den Bestattungsdiensten garantiert. Rolf Pellegrini.
Dieser Streik hat wenig Sympathisanten und war er auch pflichtgemäß angekündigt. Die Gewerkschaften begründen ihn mit der Notwendigkeit neuer Investitionen und besserer Entlöhnung. Das sind verständliche Forderungen, berechtigte Forderungen. Aber diese Mitte-Links-Regierung von Prodi, wie die Rechtsregierung von Berlusconi zuvor, hat schlicht das Geld nicht, um sie zu erfüllen. Für Infrastrukturaufgaben vom Straßenbau bis zur dringend notwendigen Modernisierung der öffentlichen Transportmittel werden zwar seit Jahren Mittel in Milliardenhöhe bewilligt, aber es ist ein Fass ohne Boden. Und Prioritäten zu setzen, war noch nie eine Stärke Italiens. Das, was man tun könnte, so der Eindruck auch von Experten, wird nicht getan. Zu viele wollen zum Beispiel im Straßenbau sich am Geldregen bereichern, ohne entsprechende Leistungen zu erbringen. Und auch anderswo ist es schwierig, klare Bilanzen vorgelegt zu bekommen. So hat der Infrastrukturminister Di Pietro dieser Tage denn auch auf den Tisch gehauen und der Eisenbahnverwaltung gesagt, jetzt wird zunächst mal 1 Milliarde Euro blockiert. Ich will wissen, wohin das Geld geht. Die Löhne im Transportsektor sind knapp, gewiss, außer für die CEOs, die sich ihr Know-how fürstlich entgelten lassen, wobei freilich der Signor Bianchi nicht begreift, wieso trotz des Know-hows der großen Herren zum Beispiel im Vorortsverkehr sich in den letzten Jahren nichts verbessert hat, die Züge immer verspätet sind, Komfort ein Traum bleibt. Die Löhne sind knapp, die Kaufkraft wird Jahr für Jahr geringer. Der Frust der Basis ist verständlich. Freilich, im öffentlichen Transportsektor gibt es immer noch eine große Arbeitsplatzsicherheit und die haben viele, die heute Opfer der Streiks sind, schon längst verloren. Es streikt eben, wer streiken kann, wer über ein Druckmittel verfügt, um die anderen zu Geiseln der eigenen Forderungen zu machen. Das wird von der breiten Öffentlichkeit immer weniger gutiert. Ein Skandal ist gewiss, da haben die Gewerkschaften recht, dass die Gesamtarbeitsverhandlungen für viele Transportangestellte zum Teil seit 2 Jahren nicht vorankommen. Wobei freilich die großen Gewerkschaften nie Hand dazu boten, zum Beispiel bei den Bahnen regional und branchenmäßig abgestufte Verträge abzuschließen, die unter anderem der unterschiedlichen Kostensituation in den verschiedenen Regionen Rechnung tragen. Sie insistieren auf Landesverträgen. Bei der Fluggesellschaft Alitalia wiederum ist es eine Vielzahl von kleinen Gewerkschaften, welche einmal mehr die Angst der Angestellten vor der ungewissen Zukunft nutzt. Das total verschuldete Unternehmen, das bankrotte Unternehmen, müsste man wohl sagen, ist ja zum Verkauf ausgeschrieben. Schleierhaft ist, wie die angeschlagene Attraktivität der ältlichen Braut durch den Streik verbessert werden kann.
Russlands Präsident Wladimir Putin hat seine Drohung also wahrgemacht, er hat den internationalen Abrüstungsvertrag auf Eis gelegt. Ein halbes Jahr nach der Ankündigung hat er heute ein entsprechendes Moratorium unterschrieben. Droht nun ein neues Wettrüsten und was bedeutet dieser Schritt Putins für die europäische Sicherheitspolitik? Daniel Voll berichtet.
Mit dem Moratorium des sogenannten KSC-Vertrages fallen die Obergrenzen für konventionelle Waffen wie Panzer, Artillerie und Flugzeuge weg, die anfangs der 90er Jahre festgelegt wurden. Russlands Armee könnte die Bestände an seiner Westgrenze erhöhen und versuchen, die Kampfkraft der Truppen, die seit dem Ende der Sowjetunion massiv gesunken ist, wieder deutlich zu erhöhen. Kurt Spielmann, emeritierter Professor für Konfliktforschung und Sicherheitspolitik an der ETH Zürich, hält das Risiko, dass nun ein neues Wettrüsten beginnt, allerdings für gering.
Russland braucht 80% aus den Erdöl- und Gaseinnahmen zusammensetzen für die Infrastruktur, um die Wirtschaft des Landes, die ja sonst keine starken Standbeine hat, aufrechtzuerhalten. Sie können gar nicht derart viele Mittel ins Militär investieren, wie es brauchen würde, um Russland wieder zu einer echten Bedrohung für Europa und für die NATO werden zu lassen.
Den KSC-Vertrag sieht er vielmehr als Relikt aus der Zeit des Kalten Krieges. Als Ergänzung zum System der Rüstungskontrolle, das die USA und die Sowjetunion zuerst für die atomaren Waffen aufgebaut hatten.
Man wollte den Frieden in Europa sichern mit der Reduktion, Begrenzung und Reduktion auch der konventionellen Streitkräfte. Aber nach dem Ende der Sowjetunion, nach dem Ausfall des Warschauer Paktes, war dieser Vertrag einfach nicht mehr von Bedeutung.
Ein ähnliches Signal geben seit Jahren auch die USA. Denn Ende der 90er Jahre hatten die USA und Russland den ursprünglichen KSC-Vertrag revidiert und an die Entwicklungen seit dem Zusammenbruch der Sowjetunion angepasst. Doch im Unterschied zu Russland haben die USA und alle anderen NATO-Staaten den neuen Vertrag nie ratifiziert, weil Russland seine Truppen nicht aus Georgien und Moldawien abgezogen habe, wie im überarbeiteten KSC-Vertrag gefordert wird. Nach offizieller Lesart in Moskau ist das russische Moratorium des KSC-Abrüstungsvertrags eine letzte Warnung an die NATO-Staaten, den Vertrag nun endlich selber zu ratifizieren. ETH-Professor Kurt Spielmann dagegen sieht ihn eher als Instrument im Wahlkampf für die Duma, das russische Parlament.
Nationalismus ist ja immer in derartigen Wahlkämpfen, in denen es um die Bestätigung autokratischer Systeme geht, ein sehr wirkungsvolles Argument. Und ich denke, in dieser letzten Phase des Wahlkampfes wird auch Putin diese Karte noch spielen wollen. Das hat er wahrscheinlich sehr bewusst geplant, um den Russen das Gefühl zu geben, dieser Führer ist stark und er wagt es auch aufzustehen gegenüber den übermächtigen USA und NATO.
Denn beim anderen sicherheitspolitischen Streitpunkt mit den USA hat Russland bisher wenig erreicht. Am Plan, in Osteuropa ein neues System von Radaranlagen und Abwehrraketen aufzubauen, haben die USA bisher, trotz aller russischen Proteste, unbeirrt festgehalten.
Seit 1925 fahren sie durch die Schweizer Dörfer die Verkaufswagen der Migros. Camions, in denen man alles für den täglichen Gebrauch kaufen kann, von A bis Z, von Antipasta bis Zahnpasta. Heute Abend sind die fahrenden Einkaufsläden, mit denen Gottlieb Duttweiler einst den Grundstein für sein Unternehmen legte, Geschichte. Die Genossenschaft Migros Wallis, die noch zwei Verkaufswagen besitzt, legt diese heute still. Priska Dellberg über letzte Kilometer eines langen Weges in Oberwallis.
Anton Imhof fährt seit 33 Jahren mit einem Verkaufswagen der Migros durchs Oberwallis. Ins Goms, ins Lütschental, in die Dörfer oberhalb von Visp und in die Gegend von Leuk. Morgens um 6:30 hat er die Regale ein letztes Mal aufgefüllt. Brot, Milchprodukte, Wurstwaren, Gemüse und Früchte, aber auch Seife, Kugelschreiber und Tierfutter liegen bereit. Fast 1000 Artikel in einem Wagen von 10 Metern Länge. Heute sitzt Anton Imhof zum letzten Mal am Steuer seines Lastwagens.
Am Halle ist der Herr Halsiv, oder? Und ich meine, nach so vielen Jahren, es sind wirklich schöne Jahre hier im Mikrokamio. Bin ich heute eigentlich froh, dass ich jetzt mit dem Camio, dass wir beide zusammen können in Pension gehen.
Etwas Wehmut schwingt mit, beim Chauffeur, aber auch bei vielen Kundinnen und Kunden. Vielen älteren Leuten fällt der Abschied vom Einkaufsladen auf Rädern schwer. Sie mögen die persönliche Atmosphäre im Laden vor ihrer Haustür und den Chauffeur, der ihnen die Einkäufe immer einpackt und manchmal auch bis nach Hause trägt. Christine Truffer sagt nach ihrem Einkauf im Dorf Lalden:
«Es geht jemand familienmässig fast ein bisschen verloren und das merkt man eigentlich schon.»
Der Verkaufswagen ist also weit mehr als nur eine Einkaufsmöglichkeit. Er ist Treffpunkt.
Sonst hat man sie in anderen die ganze Woche nicht gesehen. Sonst schiebt man sie noch ein bisschen mit den Anhängern, oder? Gerade bevor man ins Strache kommt.
Erzählt Cecilia Ritz. Wenn die Verkaufswagen für immer in der Garage bleiben, verschwindet ein Stück Heimat, sagt Rainer Pfammatter, Fahrer von Lalden.
Da geht wirklich etwas verloren, weil ich habe gesehen, jetzt ein anderes Angebot als in einem grossen Geschäft. Es ist wirklich auf das Publikum zugeschnitten. Also einfachere Sachen, zum Beispiel Chicorée, wenn es sonst nie mehr gibt, weil alle ihre Kaffeemaschine haben, finden es jetzt wirklich schade, dass das Geschäft nicht mehr ins Dorf kommt, weil das andere Geschäft ja schon jahrelang zu ist.
Die Einkaufszentren liegen nah, im Talgrund meist nur wenige Kilometer entfernt. Kein Problem für mobile Leute. Wer aber nicht Auto fahren kann, muss sich von seinen Kindern oder Nachbarn fahren lassen oder aufs Postauto umsteigen. Anni Pfammata ist der Meinung, das sei viel zu kompliziert für ältere Leute.
Ich habe kein Auto, aber ich müsste einfach etwas plagen um mein Auto und sagen, nimmst du mich gerade mit dir, ich kann mir gerade etwas kaufen. Aber dann soll es Frieden sein, wäre einfach an der Migros nicht. Jetzt stehen sie hier gerade so einschalten, vor allem wenn ich so einen Schand schlug.
Wütend sind die einen, traurig die anderen.
Ich finde das ungeheuer schade, aber wenn's, kannst du sagen, wenn die Obrigkeit das so will, also können wir nicht anders machen.
Frieda Andres und viele andere beschenken den Chauffeur und seine Verkäuferin auf der letzten Fahrt mit Blumen, Wein und guten Wünschen. Nach einer knappen Stunde startet Anton Imhof den Motor. Es ist Zeit für die allerletzten Kilometer. Zurück in die Garage der Migros Bricklis. Ab dann ist der Verkaufswagen ein Fall fürs Museum.
Turbulenzen, Krisen, Ärger, Niederlagen und Schlappen. Das sind Zutaten und Würze der November-Collage von Daniel Hubacher, Worte des Monats.
Das sind wir uns nicht mehr gewohnt, diese Nachrichten, dass die internationalen Börsen einbrechen und auch die Schweizer Grossbanken turbulente Zeiten erleben, wie in diesem November. Heißt das, weil die USA Husten haben, kriegt nun der Rest der Welt eine Lungenentzündung? So schlimm ist es nicht, meint der Börsenspezialist Jens Korte. Aber?
Also ich denke mal, früher oder später wird es eine Rezession geben. Das liegt einfach an den Wirtschaftszyklen. Die Frage ist einfach nur, wie schwer wird diese Rezession und wie lange wird sie anhalten. Dennoch, es gibt natürlich noch keinen Grund, jetzt Panik zu haben. Es ist alles noch nicht dramatisch, aber man sollte diese Situation beobachten, denn das Unangenehme etwa von einem Crash ist eben, dass man meistens nicht mit ihm rechnet.
Wo er recht hat, hat er recht. Nicht damit gerechnet, dass Raclette keine Walliser-Erfindung ist, hat mancher Walliser. Und hinter dem Lötschberg ist man deshalb auch unglücklich über den Bundesgerichtsentscheid. Denn so ein Käse ist eben nicht einfach ein Käse, wie Urs Gunten vom Walliser Milchverband ausführt.
Vor allem die Alpenflora, die gibt der Milch und dann anschließend dem Käse einen ausgeprägten Geschmack. Und ich denke, das unterscheidet uns wesentlich von einem industriell hergestellten Käse.
So ein Käse mag sich in diesem Monat auch mancher deutsche oder französische Bahnreisende gesagt haben. Die Bahnstreiks unserer Nachbarn haben das Leben von manchem ganz schön durcheinander gebracht. In Paris hatten einige die Nase voll.
Moi je suis cuisinier et c'est très difficile pour moi aussi. Je vais faire mon temps comme tout le monde. Ça doit être pour tout le monde pareil. Désolé. Il y a d'autres métiers bien plus durs que la SNCF. Appuyer sur un bouton, conduire un train.
Nicht nur Eisenbahner hätten harte Jobs, meint dieser junge französische Koch. Und auch in Deutschland flogen die Fetzen. Bahnvorstand und Gewerkschaften verstiegen sich in ihren gegenseitigen Anschuldigungen, sogar in kriegerisches Vokabular. Wie hier Bahnvorstand Karl Friedrich Rausch.
Ich glaube, dass momentan die GDL versucht, uns an die Wand zu bringen, uns zur bedingungslosen Kapitulation zwingen zu wollen. Aber das wird nicht gelingen.
Apropos Kapitulation, was einmal so märchen- und kometenhaft begann, hat Mitte Monat ein jähes Ende genommen.
Auf Anraten meiner Anwälte darf ich leider hier keine Fragen beantworten. Und darum bleibt mir nur etwas. Mich bei Ihnen für Ihr langjähriges Wohlwollen zu bedanken. Und auch Ihnen zu versichern, ich habe nie gedobt.
Eine Frau, ein Wort. Frauenpower gibt's bald im Ständerat. Ueli Maurer bleibt außen vor. Der Grund ist für ihn klar.
Man hat sich einmal mehr verbrüdert über alle Lager hinweg gegen die SVP und dann sind wir in der Regel am kürzeren Hebel.
Und auch im Kanton St. Gallen kassierte die SVP eine Ohrfeige. Toni Brunner hat den Einzug ins Stöckli verpasst. Halb so schlimm, meint dieser.
In 4 Jahren sind wieder Wahlen und dann sieht die ganze Welt wieder anders aus.
Und zum Schluss noch ein paar Worte zu einem der ganz Großen der Welt des Balletts, Maurice Béjart, der letzte Woche in Lausanne verstarb. Er sagte einmal, Goethes letzte Worte waren «mehr Licht», meine werden lauten «mehr Tanz». Hier sind die letzten Worte von Maurice Béjart.
J'aimerais, le jour de ma mort, dire à tous les jeunes, plus de danse. Encore plus de danse.